Willkommen zu Schnuller Strand und Sticky Rice, dem Podcast für alle Eltern, die mit ihren kleinen Entdeckern ins sonnige Thailand reisen wollen.
Wir sind Mamas, die ihre Erfahrungen, besten Tipps und ehrlichsten Geschichten über das Reisen in Thailand mit Kindern teilen.
Macht euch bereit für jede Menge Spaß und wertvolle Infos, die eure Reise unvergesslich machen. Los geht's!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schnuller, Strand und Sticky Rice mit
Julia
und Niki. Schön, dass ihr bei unserer heutigen Folge dabei seid. Mensch, die erste Folge im neuen Jahr. Julia, sag mal, seid ihr gut reingerutscht?
Ja, auf jeden Fall. Sabai Di, Pi Mai, frohes neues Jahr. Und ich würde sagen, mögen all unsere Wünsche in Erfüllung gehen. Schwer zu erraten, dass sich bei den meisten von uns die Wünsche wahrscheinlich um Reisen nach Thailand drehen.
Kommen wir doch zum Thema der heutigen Folge.
Ja, wir müssen gestehen, wir haben echt richtig lange überlegt, ob und inwiefern wir die heutige Episode überhaupt aufnehmen möchten.
Ja, aber YOLO. Wir widmen uns diesmal nämlich dem großen Thema Reiseimpfungen. Und zwar mit allem, was dazugehört. Unsicherheit zum Beispiel und kontroverse Meinungen und generell Meinungen. Und Diskussionen und Schubladen und.
Genau, und gerade diese Unsicherheit, die du gerade beschreibst, Niki, die in Bezug zu dem Thema Impfungen herrscht, die bekommen wir auch in unserer WhatsApp-Community in ganz regelmäßigem Abstand immer und immer wieder mit.
Ja, man merkt einfach, dass das Thema Impfungen unglaublich polarisiert. Es kommt zu kontroversen Diskussionen. Es gibt wirklich sehr viele Meinungen dazu. Fragst du 5 Leute, bekommst du 8 Meinungen, weil der Nachbar dann natürlich auch noch was dazu zu sagen hat. Aber es ist mega gut und wichtig, dass man sich intensiv damit auseinandersetzt und sich zum Thema Impfungen wirklich informiert. Weil am Ende muss jeder die Entscheidung für sich und für seine oder ihre Familie treffen. Und dass man informiert ist, ist wirklich das Wichtigste, um eben eine gute Entscheidung überhaupt treffen zu können.
Und die Unsicherheit, die wir aus der WhatsApp-Community mitbekommen, die bekommen wir aber auch von unseren ZuhörerInnen gespiegelt. Also wir haben auch über Instagram echt viele Nachrichten bekommen mit der Frage, ob wir nicht eine Impffolge machen möchten, ob es eine Impffolge geben wird. Und naja, es freut uns auf jeden Fall, dass unsere ZuhörerInnen unsere Meinung zu dem Thema interessiert. Wichtig ist auf jeden Fall zu sagen, dass wir keine Impfberatung oder ähnliches machen können hier.
Genau, das dürfen wir auch gar nicht, denn wir sind weder Reisemedizinerinnen noch sonst wie geschultes Fachpersonal.
Genau, aber wir wollen heute auf jeden Fall ein bisschen Licht in das oft verwirrende Dunkel der vielen Infos zum Thema Reiseimpfungen für Thailand bringen. Deshalb haben wir für diese Folge auch nochmal unser Wissen zusammengetragen. Wir haben nochmal intensiv und richtig viel recherchiert. Und am Ende dieser Folge habt ihr auf jeden Fall einen guten Überblick darüber, ob es überhaupt Pflichtimpfungen für Thailand gibt, über welche Reiseimpfungen man für eine Reise nach Thailand nachdenken kann und vor allen Dingen, welche Kriterien eine Rolle spielen können. Also bei der Überlegung, ob man diese empfohlenen Impfungen für die eigene Familie überhaupt machen sollte oder nicht. Neben so klassischen Punkten wie dem Alter der Kinder und so weiter, gibt es nämlich auch andere Faktoren, die bei so einer Entscheidung zu bedenken sind. Dazu gehen wir dann aber später im Detail auch nochmal ein. Eine Frage, die uns in diesem Zusammenhang oft gestellt wurde, ist, ob und wogegen wir selbst und unsere Kinder vor allen Dingen geimpft sind.
Ja, dann kurz zur Aufklärung, liebe ZuhörerInnen. Julia und ich haben gemeinsam entschieden, dass wir hier in dieser Podcast-Folge und auch in den Instagram-Posts keine privaten Impfdetails unserer Kinder preisgeben werden.
Stattdessen haben wir uns entschieden, alle Informationen, die uns geholfen haben, Impf- oder Nicht-Impfentscheidungen zu treffen, mit euch zu teilen. Niki, sag doch mal, wie hast du es denn vor eurer ersten Thailand-Reise gemacht? Also vor allen Dingen vor der ersten Reise mit Kind. Wo hast du deine Infos herbekommen in Bezug aufs Impfen?
Wir haben uns vor jeder Reise, vor allem eben bei den ersten Reisen mit Baby, erstmal selber etwas in die ganze Materie eingelesen. Wir haben die Infos beim Auswärtigen Amt gecheckt, bei der STIKO, bei der WHO. Und wir haben uns dann auch nochmal beim Tropeninstitut in der Charité in Berlin beraten lassen und auch nochmal mit unserem Kinderarzt Rücksprache bezüglich Standard- und Pflichtimpfung gehalten. Und dann haben wir gemerkt, dass sich die Aussagen der Ärzte eigentlich ganz gut gedeckt haben, wobei unser Kinderarzt sogar zu etwas mehr Impfungen geraten hat als der Tropenmediziner, bei dem wir waren. In unserer WhatsApp-Community ist das, glaube ich, oft auch andersrum, dass dann eben der Tropenmediziner sagt, impf das und der Kinderarzt sagt, oh nein, auf gar keinen Fall.
So wie du das beschreibst, handhaben wir das in der Regel auch. Also erstmal selber ein bisschen recherchieren, um auch einen groben Überblick zu bekommen und auch die Thematik für sich selbst ein bisschen einschätzen zu können. Und dann haben wir uns aber auch von ExpertInnen beraten lassen, weil KinderärztInnen keine ReisemedizinerInnen sind und umgekehrt auch nicht im Normalfall, haben wir uns auch wie ihr an beide gewandt. Die Entscheidung, was und ob man dann am Ende impfen lässt, die trifft man am Ende des Tages ja dann selbst. Und ich fand es auf jeden Fall hilfreich, auch verschiedene Meinungen zu hören. Du hattest eingangs schon gesagt, fragt man 5 Leute, kriegt man 8 Meinungen. Und klar, das ist erstmal vielleicht auch total verwirrend, wenn auch vor allen Dingen dann im medizinischen Bereich, ne, der Kinderarzt oder die Kinderärztin das eine rät und dann eine Beratung bei einem Tropeninstitut vielleicht was anderes. Das passiert eben laut den Berichten in unserer WhatsApp-Community eben auch gar nicht mal so selten. Und ich glaube, ein gutes Fazit ist, dass es in Sachen Impfungen, wie eben so oft, kein richtig oder falsch gibt und jede Familie einfach den für sie passenden Weg finden muss.
Ja.
Du hattest eben schon die Standardimpfungen erwähnt, Niki. Vielleicht fragt sich ja der ein oder andere, was denn überhaupt mögliche relevante Standardimpfungen sein könnten. Vielleicht gehen wir da kurz drauf ein.
Naja, alles, was quasi seitens der STIKO, also der Ständigen Impfkommission, empfohlen wird. Das ist einmal der 6-fach Impfstoff gegen Diphtherie, Tetanus, Polio, also Kinderlähmung, Hib, Keuchhusten und Hepatitis B. Und dann einmal die Kombi-Impfstoffe MMR bzw. MMRV gegen Masern, Mumps, Röteln und gegebenenfalls gegen Windpocken. Und dann gibt es natürlich noch Pneumokokken, Rotaviren, Meningokokken C und neuerdings auch Meningokokken B.
Jetzt reisen ja auch viele Familien mit jüngeren Kindern nach Thailand. Und es kann vielleicht auch sein, dass das Kind noch so klein ist, dass es mit dieser Grundimmunisierung nach der STIKO-Empfehlung noch gar nicht durch ist. Das heißt, es kann auch zum Teil durchaus sinnvoll sein, so eine Standardimpfung gegebenenfalls, natürlich nur in Rücksprache mit dem Arzt oder der Ärztin, nach hinten zu verschieben, um dann eben eine Reiseimpfung vorzuziehen oder eben dazwischen zu schieben. Das sollte man, wie eben schon gesagt hat, mit dem Kinderarzt, Kinderärztin oder dem Tropeninstitut dann im Detail besprechen.
Guter Punkt. Sag mal, Julia, was sind denn jetzt die Pflichtimpfungen für eine Reise nach Thailand? Gibt es da welche?
Nein, es gibt auf jeden Fall keine Pflichtimpfungen für Thailand. Wobei, mit einer kleinen Ausnahme, wenn man aus einem Gelbfieber-Endemiegebiet nach Thailand einreist oder sich innerhalb der letzten 6 Tage vor der Einreise in einem solchen Gebiet aufgehalten hat, dann wird bei der Einreise eine gültige Gelbfieber-Impfbescheinigung verlangt. Kinder unter 9 Monaten sind davon ausgenommen. Aber Achtung, auch bei Zwischenlandungen bei der Hinreise, da kann es ein bisschen tricky werden, denn je nach Aufenthaltsdauer gilt die Regel auch dann, wenn man sich nur im Transitbereich aufgehalten hat. Aber natürlich nur, wenn der Zwischenstopp in einem Gelbfieber-Endemiegebiet stattfindet.
Okay, also gibt es für einen Thailandurlaub quasi keine verpflichtenden Impfungen, ohne die die Einreise verweigert werden würde oder ähnliches. Welche speziellen Reiseimpfungen kommen denn bei einer Reise nach Thailand in Frage?
Also möglich sind Hepatitis A und B, wobei B ja bereits in dieser 6-fach Impfung, die du eben erwähnt hattest, enthalten ist. Typhus, Tollwut, japanische Enzephalitis und Dengue.
Und es gibt ja auch noch weitere Impfungen, die aber häufig eher Langzeit-Individualreisenden empfohlen werden. Dazu zählen Impfungen gegen Chikungunya, Cholera, Meningokokken-Meningitis und da dann die Serogruppen B sowie A, C, W, Y.
Und man sollte dann aber dabei auch immer die individuelle Reisesituation betrachten. Also macht es einen Unterschied, ob ich 2 Wochen in ein Resort nach Koh Samui reise oder 8 Wochen durchs Hinterland inklusive Dschungeltrekking mit allem drum und dran?
Ja, das ist eben der Punkt. Bei der Impfberatung im Tropeninstitut wurden wir zum Beispiel auch konkret nach unserer geplanten Reiseroute und auch nach der Art der Unterkünfte und Unternehmungen gefragt. Es macht also durchaus einen Unterschied, wohin und auch eben wie man reist.
Und auch die Reisezeit spielt ja teilweise eine Rolle. Und auch vor allem das Alter des Kindes, nämlich dann, wenn Impfstoffe zum Beispiel erst ab einem bestimmten Lebensmonat oder Lebensjahr zugelassen sind. Wir haben eben einmal die in Frage kommenden Reiseimpfungen so runtergerattert. Ich würde vorschlagen, wir beleuchten die jeweils einmal ein bisschen genauer, vor allem auch in Bezug auf mögliche Infektionswege, Symptome und welche Gedanken wir uns bei der Entscheidung für oder gegen eine Impfung gemacht haben. Das war ja auch einer der Punkte, um den uns mehrere ZuhörerInnen gebeten hatten.
Okay, dann starten wir doch mit Hepatitis A und B. Die Impfungen sind besonders wichtig für Reisende, die eher in ländlichen Gebieten unterwegs sind, zum Beispiel an Orten mit schlechteren Hygienebedingungen oder auch für Langzeitreisende oder wenn enger Kontakt zur lokalen Bevölkerung besteht.
Bei der Entscheidung für oder gegen eine Hepatitis A-Impfung finde ich es auch wichtig, das Alter der Kinder zu berücksichtigen, weil Hepatitis A wird zum Beispiel im Gegensatz zu Hepatitis B nicht nur per Blut, sondern auch per Schmierinfektion, also fäkal-oral oder durch verseuchte Nahrungsmittel wie zum Beispiel rohe Muscheln oder Meerestiere übertragen. Ein Punkt bei der Entscheidung für oder gegen die Impfung könnte deshalb zum Beispiel auch sein, wenn die Kinder die Toilette selbstständig benutzen, aber noch so klein sind, dass sie vielleicht nicht ganz so penibel bei der Handhygiene sind. Also damit meine ich diese 30 Sekunden mit Seife, die gesamte Hand inklusive aller Finger, Zwischenräumen und Nagelritzen waschen. Ne?
Ja, das Thema Handhygiene, das ist auch mein Endgegner in der Kita. Ein Hoch auf Desinfektionsmittel für unterwegs.
Genau, Desinfektionsmittel für alle. In Bezug auf Hepatitis A und B ist vielleicht noch wichtig zu wissen, dass die Infektion bei vielen Kindern sehr mild oder auch symptomarm verläuft. Schwere Verläufe bei Hepatitis A sind bei Kindern wirklich selten und die treten dann meistens auf, wenn die Erkrankung erst sehr spät erkannt wird oder unbemerkt bleibt. Trotz einem milden Verlauf sind die Kinder im Fall einer Ansteckung aber immer auch Überträger und können natürlich andere Familienmitglieder anstecken. Hepatitis A ist auch noch wichtig zu wissen, heilt aber immer vollständig aus und wird auf keinen Fall chronisch.
Im Gegensatz übrigens zu Hepatitis B. Je jünger das Kind da bei der Ansteckung ist, desto höher ist das Risiko für einen chronischen Verlauf und da sind dann die Heilungschancen sehr gering. Das heißt, die Symptome einer Hepatitis B-Erkrankung von Kindern sind oft mild. Das Risiko liegt dann aber eher in den Spätfolgen einer chronischen Hepatitis B-Erkrankung. Die Hepatitis B-Impfung wird in Deutschland übrigens im Rahmen der STIKO-Empfehlung mit dem 6-fach Impfstoff häufig schon in der 8. Lebenswoche verimpft. Und Hepatitis A ist dann eine zusätzliche Reiseimpfung, die ab dem 1. vollendeten Lebensjahr möglich ist.
Kommen wir zum nächsten, es war Typhus. Typhus wird über verunreinigte Lebensmittel und Wasser übertragen, aber auch Fliegen können Überträger sein, wenn sie sich zum Beispiel auf Lebensmittel setzen.
Na toll.
Deshalb Cook it, peel it or forget it. Wir haben in der Essensfolge auch drüber gesprochen, spielt unter anderem auch deshalb so eine wichtige Rolle. Typhus kann nämlich unbehandelt sehr gefährlich bzw. auch lebensbedrohlich werden. Auslöser sind da Bakterien vom Typ Salmonellen, die mittels Blutuntersuchung dann diagnostiziert werden können.
Die Symptome von Typhus entwickeln sich übrigens oft erst schleichend und können dann anfangs ziemlich unspezifisch sein. Zum Beispiel anhaltendes, langsam ansteigendes Fieber, starke Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Kopf- und Gliederschmerzen, Bauchschmerzen, Verstopfung oder Durchfall, manchmal auch sogar Hautausschlag, sogenannte Roseolen. Ich finde, dass gerade die Summe der verschiedenen möglichen Symptome es auch immer total schwer macht, Erkrankungen überhaupt zu erkennen. Das kann ja im Endeffekt alles und nichts sein, wenn das Kind leichtes Fieber und Bauchschmerzen hat. Und selbst ein Hautausschlag kann ja auf so vieles hindeuten. Deshalb ist die eben erwähnte Blutuntersuchung zur Diagnostik auch so unglaublich wichtig. Denn, wie gesagt, bei Kindern können die Symptome milder oder untypisch sein, was die Erkrankung noch schwerer erkennbar macht.
Für Typhus gibt es dann auch 2 Impfstoffvarianten. Zum einen über Injektionen mit einem Totimpfstoff oder per Schluckimpfung mit einem Lebendimpfstoff. Der Totimpfstoff ist in Deutschland für Kinder ab 2 Jahren zugelassen, die Schluckimpfung erst für Kinder ab 5 oder 6 Jahren, je nach Präparat. Die Typhusimpfung reduziert das Risiko einer Infektion erheblich, aber es ist wichtig zu wissen, dass auch die Impfung keinen 100%igen Schutz bietet und es weiterhin super wichtig ist, die Hygiene- und Essensregeln zu beachten.
Next one, japanische Enzephalitis. Das wird besonders empfohlen bei Reisen in Risikogebiete und in ländliche Regionen, besonders in und kurz nach der Regenzeit. Julia, weißt du, warum eigentlich in ländliche Regionen?
Ja, weil die Mücke das Virus von Wasservögeln oder Schweinen auf den Menschen überträgt und deshalb in urbanen Gebieten das Risiko schon deshalb geringer ist, weil es dort weniger dieser Tiere gibt.
Ach so, ja, okay, macht total Sinn.
Bei der Entscheidung für oder gegen eine Impfung gegen japanische Enzephalitis gibt es verschiedene Einflussfaktoren. Die Wahrscheinlichkeit einer Infektion für den Einzelnen ist im Gegensatz zu anderen Krankheiten eher gering. Viele Infektionen verlaufen stumm, also schwach oder nur mit grippeähnlichen Symptomen. In wenigen Fällen, dabei dann aber wiederum vermehrt bei Kindern, verläuft die Infektion schwer. Da kann es zu Gehirnhautentzündung mit Kopfschmerzen, Krampfanfällen, Bewusstseinstrübung bis hin zum Tod kommen. Der in Deutschland verfügbare Impfstoff ist schon für Kinder ab dem vollendeten 2. Lebensmonat zugelassen.
Wir erwähnten vorhin schon Chikungunya. Was zum Heck ist das? Kannst du da vielleicht unsere ZuhörerInnen aufklären?
Ja, das ist eine Viruserkrankung, die durch Stechmücken übertragen wird. Symptome sind vor allem Gelenk- und Gliederschmerzen und schnell ansteigendes hohes Fieber. Das Fieber dauert in der Regel nur wenige, im Durchschnitt 3 Tage an. Man könnte es deshalb von den Symptomen vielleicht auch mit Denguefieber, also wegen der Gelenk- und Gliederschmerzen, oder bei Kindern mit dem 3-Tage-Fieber verwechseln. Du hattest vorhin ja auch schon über die Symptome gesprochen und dass es so schwierig ist, ne, anhand der Symptome auch einzuordnen, was hat denn das Kind eigentlich? Und das ist hier auch wieder ganz präsent. Im Regelfall klingen bei Chikungunya die Symptome auch von allein wieder ab. Besonders gefährdet für schwere Verläufe sind aber Säuglinge innerhalb des ersten Lebensjahres, ältere Menschen und Personen mit bestimmten Vorerkrankungen. In Deutschland gibt es nur sehr wenig gemeldete Fälle von deutschen Reiserückkehrenden. Es gibt 2 Impfstoffe, die jedoch erst 2024 bzw. 2025 zugelassen wurden und das auch erst für Personen ab 12 Jahren.
Das heißt konkret, für uns Erwachsene käme eine Chikungunya-Impfung in Frage, für Babys und Kleinkinder aber eher nicht.
Ja, ganz genau. Wobei gesunde Erwachsene laut den Informationen, die wir recherchiert haben, gar kein sehr hohes Risiko für schwere Verläufe haben. Machen wir mal weiter mit Cholera. Wie schaut's denn da aus?
Ja, Cholera ist bakteriell verursacht. Normalerweise fängt man sich so eine Infektion über bakteriell verunreinigtes Trinkwasser oder auch über rohe Lebensmittel ein. Einige ReisemedizinerInnen empfehlen deswegen, die Impfung je nach Reiseart in Betracht zu ziehen. Also besonders dann, wenn man eben wieder in unerschlossene Gegenden reist, in denen eher schlechte hygienische Bedingungen herrschen. In touristischen Regionen in Thailand ist die Infrastruktur in der Regel voll gut, sodass Thailand auch offiziell kein Hochrisikogebiet für Choleraerkrankung ist. Wenn man bei Lebensmitteln und Trinkwasser auf die Hygiene achtet, dann sinkt das Risiko einer Erkrankung noch weiter. Und da wären wir eben auch wieder bei Cook it, peel it or forget it. Es gibt 2 in Deutschland zugelassene Impfstoffe für Kinder ab 2 Jahren. Beide Impfungen bieten einen Schutz zwischen knapp 80% bzw. 90%. Und was man auch wissen muss, nur ein ganz kleiner Teil der Menschen, die sich mit Cholera infizieren, erkrankt dann auch ernsthaft bzw. mit schweren Symptomen.
Weiter geht's mit Meningokokkenmeningitis. Die Serogruppe B ist inzwischen auch eine STIKO-Empfehlung, sowie die Meningokokken C. Als Reiseimpfung geht's da jetzt speziell um die Serogruppen A, C, W, Y. Bei Meningokokken dieser Serogruppe handelt es sich um Bakterien, die zu einer gefährlichen Hirnhautentzündung und oder Blutvergiftung führen können. Die Übertragung erfolgt durch Tröpfcheninfektion und in der Regel nimmt aber die Anfälligkeit für eine Meningokokkenerkrankung mit dem Alter ab. Also je älter man wird, desto geringer das Risiko einer Infektion. Allerdings mit einer Einschränkung, Heranwachsende und junge Erwachsene unterliegen dann wieder einem geringfügig höherem Risiko. In 5-10% der Fälle endet die Erkrankung tödlich, auch bei unmittelbar einsetzender antibiotischer Behandlung und guter medizinischer Versorgung. Manche ReisemedizinerInnen empfehlen diese Impfung deshalb besonders individual Langzeitreisenden.
Was steht noch auf unserer Liste? Ich glaube Denguefieber.
Genau, gegen Denguefieber gibt es schon länger einen Impfstoff, der auch in der EU zugelassen ist, aber nur für BewohnerInnen von Endemiegebieten in Frage kommt, die schon eine Erstinfektion durchgemacht haben.
Und recht neu ist ein 2. in der EU zugelassener Impfstoff gegen Denguefieber, nämlich Qdenga. Zum aktuellen Zeitpunkt, also Anfang 2026, empfiehlt die STIKO die Impfung weiterhin nur für alle Personen, die bereits einmal eine labordiagnostisch bestätigte Dengue-Infektion durchgemacht haben und in ein Risikogebiet reisen. Und ja, Thailand gilt als Dengue-Endemiegebiet, besonders während der Regenzeiten.
Es wird auch immer mal wieder diskutiert, dass sich die Empfehlung der STIKO bezüglich der Dengue-Impfung geändert hat oder ändern wird. Also ich würde mich da auf jeden Fall immer noch mal aufschlauen, was da gerade der aktuelle Kenntnisstand ist, wenn ich vor der Entscheidung stünde, ob eine Impfung mit Qdenga in Frage kommt oder nicht. Die Impfung gegen Dengue-Fieber mit Qdenga ist übrigens ohnehin erst für Kinder ab dem vollendeten 4. Lebensjahr zugelassen. Es kommt da ja in der WhatsApp-Community auch immer wieder zur Diskussion, ob die STIKO das jetzt empfiehlt, mit Qdenga impfen zu lassen, auch ohne eine Vorerkrankung. Du hattest es eben schon erwähnt, Niki. Wir haben da nochmal genauer recherchiert und es gibt auf jeden Fall mehrere Länder, zum Beispiel Indonesien. Da ist Qdenga so zugelassen, dass auch keine Vorinfektion nötig ist, um geimpft zu werden. In der EU bzw. in Deutschland ist der Impfstoff ebenfalls so zugelassen für alle Personen ab 4 Jahren, unabhängig davon, ob man Dengue schon hatte oder nicht. Also formal auch für Personen Personen ohne dokumentierte Vorinfektion. Die STIKO empfiehlt die Impfung aber aktuell nur, wenn eben diese labordiagnostisch bestätigte Dengue-Infektion bereits stattgefunden hat und man in ein Dengue-Endemiegebiet mit hohem Risiko reist. Der Hintergrund, warum das so empfohlen wird, ist der: Personen, die keine vorhergehende Dengue-Infektion hatten, da sind im Moment nur begrenzte Daten verfügbar, wie und ob der Impfstoff dann wirkt und es sich mit einer erneuten Infektion verhält. Und deswegen wird eben generell empfohlen, diese Gruppe nicht zu impfen. Das ist eben dieser vorsorgliche Grund. Für andere Impfstoffe gegen Dengue, also der schon länger zugelassen ist, da wurde beobachtet, dass sie bei seronegativen Personen das Risiko schwerer Dengue-Verläufe nach einer späteren Infektion erhöhen können. Und für Qdenga gibt es da derzeit einfach noch keine klaren Hinweise auf so ein Risiko. Die Datenlage wird in manchen Empfehlungen als limitiert beschrieben und daher eben sehr vorsichtig gewertet.
Dann, last but not least, die Tollwutimpfung. Das Thema Tollwut ist bei uns in der WhatsApp-Community immer wieder Thema und polarisiert unglaublich. Gerade in den letzten Tagen hatten wir da auch wieder heiße Diskussionen zu. Eine Tollwutimpfung wird empfohlen bei möglichem Kontakt zu Tieren. Und ich dachte mir erst, dass ich mein Kind dann ja einfach von Straßenhunden, Katzen und Co. fernhalten kann. Aber die Affen, die sind Menschen gewöhnt und die sind zum Teil echt sehr penetrant bis hin zu aggressiv und greifen im Zweifel vielleicht auch an und beißen zu, ohne dass mein Kind aktiv auf sie zugegangen ist. Und auch die Straßenhunde sind oft sehr nah am Menschen.
Und ganz, ganz wichtig ist ja auch zu sagen, dass ja noch nicht mal ein Biss erfolgen muss. Also es reicht schon, wenn eine infizierte Katze oder ein infizierter Hund die Hand ableckt und dort ein kleiner Kratzer war, worüber der Speichel dann in die Blutbahn gelangen kann. Oder das Kleinkind mit der gerade vom Tier abgeschleckten Hand in den Augen reibt und der Speichel so an die Schleimhaut gelangt. Blutige Kratzverletzungen reichen übrigens auch aus. Also es muss wirklich nicht zwingend ein Biss erfolgen.
Genau, das war mir früher auch nicht bewusst. Und der Irrglaube hält sich auch wirklich hartnäckig, dass man Tollwut nur bekommen kann, wenn man von einem irren Tier mit Schaum vom Mund gebissen wird. Vielen Tieren sieht man zu Beginn die Tollwuterkrankung leider auch überhaupt nicht an. Und ein spannender Fact: Über 90% der Tollwutfälle weltweit gehen übrigens von Hunden aus und nicht von Affen oder Füchsen oder Fledermäusen.
Was viele bei Tollwut nicht wissen, was aber auch super wichtig ist zu wissen, wenn man vor der Überlegung steht, ob man eine Tollwutimpfung macht oder nicht, ist, dass man nach dem Kontakt mit einem möglicherweise infizierten Tier in jedem Fall geimpft werden muss. Also egal, ob man vorher geimpft ist oder nicht. Und da fragt man sich dann vielleicht, wenn ich dann eh zum Impfen muss, dann reicht's ja auch noch, wenn es dann soweit ist.
Genau, aber es gibt ja trotzdem Unterschiede zwischen geimpft und nicht geimpft. Und ein großer Unterschied ist zum Beispiel der Zeitfaktor.
Ganz genau. Ist man nämlich bereits gegen Tollwut geimpft, dann hat man ein bisschen mehr Zeit, um in ein Krankenhaus zu gelangen, das einen Tollwutimpfstoff verfügbar hat und verimpfen kann. Das ist auch ein Punkt. Nicht jedes Krankenhaus, wenn wir jetzt in ländlicheren Regionen oder so unterwegs sind, hat diesen Tollwutimpfstoff überhaupt verfügbar. Plant man also Aufenthalte im tiefsten Hinterland, auf der abgelegensten Insel mit so einem Provinzkrankenhäuschen, dann macht es durchaus Sinn, sich im Vorfeld dazu informieren, ob der Impfstoff dort zur Verfügung steht, beziehungsweise wenn nicht, wie lang es dann im Zweifel eben dauert, in ein internationales Krankenhaus zu kommen, um die Impfung zu bekommen. Ist man nämlich nicht geimpft, dann sollte schnellstmöglich mit der ersten Impfung begonnen werden. Wir haben da recherchiert und da haben verschiedene Angaben gefunden, also spätestens innerhalb von 12 bis 24 Stunden. Und ich sag mal so, wenn man nicht geimpft ist und von einem Tier gebissen wird und es darum geht, also dann würde ich meine Sachen zusammenpacken und ins Krankenhaus düsen. Der zweite Unterschied ist, dass bei der bereits existierenden Schutzimpfung weniger weitere Impfdosen benötigt werden. Soweit ich weiß, sind es 2 Auffrischimpfungen im Abstand von 2 Tagen. Ist man nicht geimpft, dann benötigt man eben auch mehr Impfungen. Wir haben Informationen gefunden von 5 bis 6 Impfungen. Und ab der 3. Woche wird dann aber auch noch zusätzlich der Antikörpertiter bestimmt und davon abhängig dann wöchentlich weiter geimpft, sowie der Titer eben weiterkommt. Kontrolliert. Was auch noch super wichtig ist, zusätzlich ist bei Ungeimpften außerdem noch eine passive Immunisierung notwendig mit einem sogenannten Anti-Tollwut-Serum, das dann um und unter die Wunde gespritzt wird. Und auch diese Immunglobuline sind unter Umständen in so einem Provinzkrankenhaus eben nicht vorrätig.
Das heißt im Endeffekt, wenn man von einem Tier gebissen wird, dann hat man echt ein Problem, weil dann im Zweifel ungeimpft wirklich viele Spritzen auf einen zukommen, oder?
Ja, auf jeden Fall deutlich mehr, als wenn man eben schon im Vorfeld geimpft wurde. Und ich stelle mir das im Zweifel, ehrlich gesagt, mit einem Kind auch nicht besonders toll vor. Wenn es gebissen wird, ins Krankenhaus zu düsen, ne, dass die Wunde auch gereinigt wird, das sollte man ja sowieso, wenn irgendwie da ein Kratzer auf der Hand ist und mit Speichel abgeschleckt wird. Aber dann ins Krankenhaus zu düsen und da irgendwie, ich weiß nicht wie viele Tage, immer und immer wieder hinzugehen, dem Kind die Spritzen reinzujubeln. Ich meine, wir kennen das. Impfen ist halt einfach, also ich kenne niemanden, der sich freiwillig meldet und sagt, yay, ich finde Impfen super cool. Mein Kind geht da total gerne hin und freut sich auf die nächste Spritze. Es ist ja immer auch mit so ein bisschen Aufwand verbunden, das Kind darauf vorzubereiten, diese unangenehmen Spritzensituationen und so. Und das sollte man sich eben im Vorfeld einfach auch nochmal klar machen und bei der Entscheidung für oder gegen die Impfung nochmal überlegen, wie das dann eben im Fall der Fälle auch ablaufen kann und was das dann auch für das Kind und für den eigenen Urlaub auch bedeutet, wenn man dann so häufig im Krankenhaus sein muss.
Ja, eben, es ist halt Urlaub. Und ein wichtiger Fakt, den wir noch nicht erwähnt haben, unbehandelt verläuft eine Tollwutinfektion immer tödlich. Das muss man auch noch auf dem Schirm haben. Mhm. Lass uns doch nochmal kurz auf unsere Ausgangsfrage eingehen. Da hatten wir gefragt, ob es denn so ein bisschen abhängig ist von Route und von Art der Reise, was man impfen lässt. Und da können wir jetzt eigentlich ganz klar mit Ja beantworten. Bei dem Impfthema ist es sowas von relevant, wie die individuelle Reisesituation ist. Und es macht eben einen Riesenunterschied, ob man pauschal Hotelurlaub in einer Touristenhochburg macht oder ob es Dschungeltrekking durchs Hinterland ist oder ob man mit Baby oder Kind unterwegs ist.
Auf jeden Fall. Die Impfungen, die in Frage kommen, haben wir abgehakt, die sind wir einmal durchgegangen. Aber was auch noch oft ein Thema ist, ist, wie viel Zeit braucht es denn für die Impfungen? Also ab wann sollte man sich am besten damit beschäftigen?
Ja, das ist auch ein super wichtiger Punkt, vor allem eben mit Kindern. Am besten sollte man spätestens so 6 bis 8 Wochen vor Abreise anfangen, weil manche Impfungen eben mehrere Dosen im Abstand von Wochen oder sogar Monaten auch benötigen. Also denke als Beispiel, da sind es 2 Dosen im Abstand von 3 Monaten, glaube ich. Und der Körper braucht ja auch immer noch einige Tage bis Wochen, um nach der Impfung einen ausreichenden Schutz aufzubauen. Bei kleinen Kindern muss eben eventuell auch noch die Standardimpfung nach STIKO mit bedacht und gegebenenfalls verschoben werden.
Also auf jeden Fall frühzeitig einen Termin bei Kinderarzt oder Ärztin oder Tropenmedizinerin vereinbaren, um dann den individuellen Impfplan abzustimmen.
Ja, unbedingt. Sonst steht man eben im Zweifel doof bzw. ungeschützt da. Manchmal sind bestimmte Impfstoffe ja auch nicht verfügbar. Was kann man denn dann tun?
Ja, auch deshalb ist es gar nicht so verkehrt, sich frühzeitig vor der Reise mit dem Thema Impfungen auseinanderzusetzen. Denn wenn dann tatsächlich ein Impfstoff, den man benötigt, nicht verfügbar ist, dann lohnt es sich, je nachdem, verschiedene Apotheken anzufragen, vielleicht auch in der Nachbarstadt. Es gibt auch manche Filialen von Globetrotter. Ich weiß gar nicht, ob das in allen Filialen der Fall ist oder nicht. Da sind Reisepraxen des Berliner Zentrums für Reise- und Tropenmedizin drin und dort kann man sich auch ohne Voranmeldung und Termin beraten und direkt impfen lassen. Ich habe schon mitbekommen, dass es Zeiten gab, in denen der Tollwutimpfstoff nirgends zu bekommen war, aber diese Reisepraxen, die hatten den Impfstoff noch vorrätig und haben ihn dann auch verimpft. Und von einer Bekannten weiß ich, dass sie sich zum Beispiel auch vor Ort in Bangkok hat impfen lassen, als sie den Impfstoff hier in Deutschland nicht bekommen hat.
Das ist eigentlich gar keine doofe Idee, das im Worst Case vor Ort zu machen, wobei man da dann auch wieder das Thema Impfdosen und einen Zeitfaktor im Blick haben muss und mögliche Impfnebenwirkungen, also Abgeschlagenheit, Fieber und so weiter, hat man dann eben auch vor Ort. Das sollte man dann vielleicht auch bei der Tagesplanung mit beachten.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch mal geschaut aus Interesse auf der Website vom Bangkok Hospital zum Beispiel. Da findet man tatsächlich auch Informationen darüber, ob die den Impfstoff vorrätig haben und was die Impfung dort vor Ort kostet. Apropos Kosten. Die Reiseimpfungen sind ja anders als die Standardimpfungen keine gesetzliche Kassenleistung. Mit welchen Kosten muss man denn für diese empfohlenen Impfungen so rechnen?
Ja, also ganz genau. Reiseimpfungen sind keine gesetzlich vorgeschriebenen Schutzimpfungen und gehören deswegen nicht automatisch zum Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen. Aber viele Krankenkassen erstatten Reiseimpfungen trotzdem ganz oder zumindest teilweise. Das ist aber von Kasse zu Kasse wirklich unterschiedlich. Deshalb immer vorab bei der Krankenkasse nachfragen oder auf deren Website checken. Und Rechnungen aufbewahren ist auch wichtig. Übrigens auch die Rechnung von den Beratungsterminen. Denn manche Kassen erstatten die Kosten nämlich nur nach Einreichung einer solchen Rechnung.
Wenn man sich für mehrere Impfungen entscheidet und dann vielleicht auch noch mehrere Personen zur Familie gehören, dann kann da schon ein ordentlicher Batzen auch zusammenkommen. Kleiner Tipp ist da auch wieder die Zeit. Denn in der Regel erstatten Krankenkassen einen gewissen Betrag pro Jahr für solche freiwilligen Zusatzleistungen. Das kann also durchaus Sinn machen, mit den ersten Impfungen im Winter zu beginnen, die ersten Rechnungen bei der Kasse einzureichen und dann im neuen Jahr den zweiten Teil der Impfungen zu machen und die auch wieder einzureichen, um dann den Freibetrag von 2 Jahren zu nutzen.
Du bist ein Fuchs. Das ist ein guter Punkt. Also es ist wirklich wichtig, sich da frühzeitig, rechtzeitig bei seiner Krankenkasse aufzuschlauen.
Was gibt's sonst noch zum Thema Impfen zu sagen?
Super viele Krankheiten werden ja von Mücken übertragen. Zum Beispiel Denguefieber, Chikungunya, japanische Enzephalitis und so weiter. Da ist dann Mückenstichprophylaxe wirklich der beste Schutz. Welche Möglichkeiten es da generell gibt, sich selber und die Kinder in Thailand vor Mücken zu schützen, das könnt ihr euch in unserer Podcast-Folge Nummer 5 zum Thema Mückenschutz anhören. Hört da gern mal rein, falls ihr die noch nicht kennt.
Und wir sagen es nochmal am Ende, super wichtig, wir sind keine Ärztinnen. Alle Infos aus dieser heutigen Podcast-Folge wurden von uns ausführlichst recherchiert, aber wir sind dennoch Laien und sie wurden von Laien zusammengetragen. Also unsere Ausführungen hier in der Folge stellen keine Empfehlung oder ärztliche Beratung dar und sie ersetzen auch keine Beratung bei Tropenmedizinerinnen oder KinderärztInnen. Zudem können sich auch die Empfehlungen der WHO und so weiter immer mal ändern. Also es ist daher immer empfehlenswert, sich selbst zu informieren, wenn man sich an die Reiseplanung macht.
Geschafft! Das war sie dann also, unsere Impffolge.
War eigentlich gar nicht so schlimm, oder?
Ja.
Aber ein bisschen aufgeregt war ich schon, ehrlich gesagt, denn wir haben ja auch wirklich lange hin und her überlegt, ob wir das Thema anpacken wollen oder nicht.
Ja, naja, weil es halt einfach so extrem polarisiert und weil da ja wirklich jeder seine Meinung hat. Aber ich bin froh, dass wir es jetzt gemacht haben und dass wir alle Infos gut zusammengetragen haben.
Genau, wir hoffen auf jeden Fall, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr konntet ein paar hilfreiche Informationen aus dieser Folge mitnehmen. Vielleicht konnten wir euch sogar helfen, ein bisschen diesen Druck rauszunehmen, denn wie so oft beim Reisen mit Kind oder Kindern gilt auch beim Thema Impfen. Es gibt nicht eine richtige Entscheidung, sondern ganz, ganz viele gute und individuelle Möglichkeiten.
Genau, individuell ist hier wirklich das Schlüsselwort. Vielleicht hilft euch die Podcast-Folge ja dabei, eure Entscheidung rund um das Thema Reiseimpfung bewusster und etwas entspannter zu treffen. Und wenn ihr selbst Erfahrungen, Fragen oder Gedanken zu dem Thema habt, dann meldet euch super gerne bei uns.
Genau, schreibt uns per DM auf Instagram @schnullerstrand.stickyrice oder kommentiert unter dem Insta-Post zur aktuellen Folge. Wir freuen uns riesig über den Austausch mit euch und wenn euch der Podcast gefällt, lasst uns gerne eine Bewertung da oder teilt die Folge mit anderen reisefreudigen Familien.
Dann war's das für heute. Danke fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.
Sawadee.
Ha.
Kopfhörer auf und los geht's. Abonniert jetzt Schnuller Strand und Sticky Rice und los geht's ins Abenteuer Thailand mit Kind.
Wuhu!